Bevor ich damit beginne, auch heute einen kurzen Weg mit der Jahreslosung von 2023 mit euch zu gehen, möchte ich Danke sagen an Antje Eva, die letzten Sonntag, am 1.1. schon, ihre Gedanken über diesen Vers mit uns geteilt hat. Ich werde auch noch mal ganz knapp darauf zurückgreifen. Zur Erinnerung, die Jahreslosung lautet: Du bist ein Gott, der mich sieht. Aber ich möchte nicht bei der Person beginnen, die diesen Satz gesagt hat, sondern ich möchte bei dir beginnen. Warum kommst du in den Gottesdienst? Irgendwas versprichst du dir ja wahrscheinlich davon. Natürlich muss die erste grundlegende Antwort an den Pastor sein: Ja, ich will Gott begegnen. Ja, das ist natürlich das Wichtigste. Ja, hier im Gottesdienst will man ja Gott begegnen. Und tatsächlich, egal wo du auf der Welt in eine Kirche oder ein Gemeindehaus oder in eine christliche Gemeinschaft reintrittst, egal wie und wo ein Gottesdienst oder eine Messe abgehalten wird, du begibst dich in einen Raum, der darauf zielt, mit Gott in Kontakt zu kommen, auf Tuchfühlung zu gehen. Ich möchte zwei Beispiele aus meinem eigenen Erleben nennen, aus den Urlauben im Ausland. In einer kleinen griechisch-orthodoxen Kirche, da war überhaupt niemand, da waren wir nur zu fünf, wir fünf als Familie, weil diese Kirche immer offen steht und du kannst immer rein. Da stehen irgendwelches Räucherwerk und Kerzen rum, die waren alle aus, also es war nicht so wichtig für uns, wir haben auch nichts angemacht. Aber die ganze winzig kleine Kirche war ringsrum vertäfelt mit bunten Bildern und man muss die Bibel gar nicht lesen können und man sieht einzelne Szenen, die von der Begegnung von Menschen mit Gott erzählen. Die eigene Weise, da irgendwie was zu sehen und mit Gott in Kontakt zu treten. Dort kann man stille sein, beten und sich beeindrucken lassen von dem, was mir die Bilder erzählen. Oder Kairo, koptisches Viertel. Koptische Christen, das sind eine der ältesten christlichen Kirchen der Welt. Die haben eine völlig andere Tradition als wir, die wir erst 1834, die erste Baptistenkirche auf europäischem Festland hatten. Dort ist alles voller Rauchwerk, da riecht es total intensiv. Da sind breite Holzbänke, wo alle Leute Minuten, ich weiß nicht wie viele lang, einfach da mit dem Kopf gebeugt auf dem Holz liegen und beten. Und irgendwo in einem Extraraum dahinter befinden sich Männer in weißen Kleidern, die um so einen Altar stehen, die sind so ein bisschen abgeschottet. Dazwischen springen die Kinder rum und gucken, was die so machen. Und dann singen die irgendwie Lieder, die anders klingen als unsere. Und man hat trotzdem das Gefühl, oh, hier mag ich gar nicht so richtig reintreten. Das ist für mich so anders, aber ich merke, die begegnen hier gerade Gott. Wenn du im Gottesdienst bist, dann trittst du in Kontakt und es entsteht hoffentlich ein Hin und Her zwischen dir und Gott. Sozusagen eine Resonanz. Und ich möchte an diesem Wort heute ein bisschen bleiben. Es entsteht eine Resonanz zwischen dir und Gott. Sozusagen zwischen den Akteuren, die da hinkommen. Zwischen außen Gott und innen mir. Oder zwischen oben und unten oder wie auch immer du dir das vorstellen möchtest. Diese Resonanz, die wird getragen von Gebet, von Gesang, vom Hören und Sprechen und auch miteinander sein, vielleicht nachdem der Segen gesprochen wurde auch. Und in diesem Resonanzraum, da reden wir und Gott hört, zum Beispiel im Gebet, im Gesang, und Gott redet und wir hören. In der Stille, in der Predigt, in Liedern auch vielleicht, auch im Gebet. Aber diese Resonanz ist natürlich nicht auf den Gottesdienst beschränkt. Gott tritt immer zu mit uns in Resonanz. Wenn wir etwas sagen, dann hört er. Und noch tiefer gedacht, wenn wir innerlich bewegt sind, dann lässt er sich bewegen. Wo haben Menschen diese Erfahrung gemacht? Ich denke an die ersten Gottesbegegnungen nach der Schöpfungserzählung. Also ich denke jetzt mal an die Bibel und wie sie davon berichtet, dass Gott mit Menschen in Resonanz tritt. Direkt nach der Schöpfungserzählung, da entdeckt der Mensch zum ersten Mal die Scham. die ihn irgendwie hindert, mit jemand anderem in Resonanz zu treten. Und er versteckt sich wegen der Scham. Und Gott kommt vorbei und fragt ganz unbekümmert: Mensch, wo bist du? Ja, Gott tritt in Resonanz mit dem Menschen, trotz der Irritationen, die der Mensch hat. Oder ich denke an eine ganz andere Resonanzerfahrung, die wohl ziemlich tief in die Fußsohlen gegangen ist, am Dornenbusch, der da brennt. Mose geht hin, denkt sich, oh, was ist das denn? Mose, zieh deine Schuhe aus, hier ist heiliges Land. Der Boden vibriert vielleicht, keine Ahnung, so stelle ich mir das vor, es hat vielleicht gekribbelt oder so, weiß ich nicht. Aber es war bestimmt ganz schön kribbelig. Und Gott berichtet Mose, dass er, also Gott, das Volk der Hebräer und ihre Schmerzen und ihr Schreien als Sklaven in Ägypten gehört hat. Da lässt Gott sich bewegen. Die Jahreslosung drückt aus, dass ein Mensch genau das erfahren hat. Du bist ein Gott, der mich sieht. Gott hat sich bewegen lassen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Diesen Satz sagt nur jemand, der eine ganz, ganz tiefe Resonanzerfahrung mit Gott hatte. Ja, Gott nimmt mich wahr, hat mich nicht vergessen und er wird wohl auch handeln. Ich wurde von Gott gefunden. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du schon irgendwie von Gott gefunden wurdest. Vielleicht bist du ja auch deswegen hier. Wenn du noch denkst, du bist noch nicht von Gott gefunden worden, dann kann ich dir sagen, er sucht noch nach dir. Warte ganz ruhig ab. Aber jetzt gehe ich mal vom Ersten aus. Ich gehe mal davon aus, du wurdest irgendwie schon von Gott gefunden. Du weißt, was Glaube ist. Und ich möchte die Frage stellen, wie oft gehst du eigentlich auch mal verloren? Wie oft fühlst du dich auch mal von Gott vergessen? Antje Evas Andacht vom letzten Sonntag ist dem ein ganzes Stück nachgegangen. Wir haben das Grundbedürfnis, angesehen zu werden, trotz allem, was wir so an Schäbigem mitbringen. Aber wir erleben das nicht immer, dass wir gesehen werden. Wir werden auch zurückgewiesen, fühlen uns ungesehen. Am Ende lautet aber die gute Botschaft: Schau auf Jesus Christus, folge ihm nach, denn er verliert dich nicht aus dem Blick. Auch wenn das manchmal bedeutet, dass ich nicht verstehe, warum ich mir verloren vorkomme. Manchmal scheine ich es ertragen zu müssen. Das war so grob zusammengefasst das, was ich so an spannenden Sachen mitgehört hatte. Ich glaube, es ist eine völlig normale Erfahrung im Glauben, dass Gott still oder weg zu sein scheint. Ich halte es für eine völlig normale Erfahrung. Ja, du kommst irgendwie nicht mehr in Resonanz. Beten geht irgendwie nicht mehr. Wozu in den Gottesdienst gehen, bleibt sowieso nur irgend so ein schaler Geschmack. Ich weiß gar nicht mehr, was ich dort soll. Wenn ich so zurückdenke, dann denke ich an den Anfang meines Glaubens. Da war doch alles so lebendig und Feuer und es war alles happy. Aber jetzt wirkt mein Glaube irgendwie so dumpf oder abgewetzt oder deplatziert. Irgendwie sind so Sorgen, die scheinen so eine Mauer zwischen mich und Gott zu bauen. Und vielleicht habe ich auch Mauern hochgezogen gegen die Begegnung mit Gott. Irgendwelche Ängste, Befürchtungen sind da irgendwie gewachsen. Oder ja, es gibt viele Gründe und auch Belastungen, die uns wegführen können von Gott oder die uns Gott fremd werden lassen. Und die Frage im Raum steht, will ich eigentlich noch mit dem in Resonanz treten? Ich habe vor solchen Zeiten kaum noch Angst. Ich halte diese Zeiten für reife Prozesse des Glaubens. Wenn man so einen Prozess durchlebt, dann kann sich eine große Tiefe einstellen, eine große Tiefe im Vertrauen zu Gott, die tiefer ist, als sie am Anfang vielleicht war. Die vielleicht tiefer und wichtiger und stärker ist als das erste Feuer, das es einst gab. Es kann natürlich auch schon mal dauern, bis wir wieder in Resonanz mit Gott geraten, nach so einer Zeit. Diese Wüste, ja, in die man geführt wird, die kann manchmal ganz schön groß sein. Rund um diesen Bibelvers, du bist ein Gott, der mich sieht, da wird nämlich sichtbar, wie da ein Mensch in Umstände gerät, für die dieser Mensch bisschen was kann, aber auch nicht alles, nicht ganz schuld dran ist, aber auch ihren Anteil hat. Und ich denke, dass auch wir in Wüsten geraten, wo wir vielleicht selber total schuld dran sind, uns vielleicht vorher nicht geahnt haben oder für die wir überhaupt nichts können. Und Gott nimmt alles wahr und er nimmt alles ernst. Dieser Satz kommt aus dem Mund einer Sklavin. Es ist diese Sklavin, die Hagar heißt, die zutiefst ungerecht behandelt wird. Sie hat ihren kleinen Anteil an dem Schicksal, ich habe es gerade schon gesagt. Sie hat eine Herrin, sie heißt Sarah. Und diese Sarah wird einfach nicht schwanger von ihrem Mann Abram. Es hat die Sarah zu der Hagar, zu ihrer Sklavin, also so eine gute Beziehung, dass sie diese Sklavin ihrem Mann anvertraut. Sarah sagt zu ihm, nimm dir die Magd, damit sie dir Kinder schenkt anstatt von mir. Ja, damals Kinder absolut wichtig zum Überleben, absolut wichtig für das Dasein, für den Stand und so weiter. Es herrscht also wirklich ein großes Vertrauen zwischen Herrin und Dienerin. Und es kommt auch so, Hagar wird schwanger und dann beginnt das Problem. Als die Sklavin ihre Herrin nicht mehr ernst nimmt, weil sie eben kinderlos bleibt. Tja, ich kann Kinder bekommen, jetzt steigt mein Stand hier im Haus. Ja, und mal sehen, ob ich als Sklavin nicht vielleicht doch jetzt auf dieselbe Stufe wie meine Herrin komme. Natürlich zerbricht hier das Vertrauen, denn das ist nicht nur fies, sondern das macht das ganze Gefüge kaputt. Sarah ist gekränkt und verlangt von ihrem Mann, der ja der Chef im Haus ist, dass er sich um diese Schieflage kümmern möge. Und der Mann übernimmt aber nicht die Verantwortung, die er eigentlich für Sarah und Hagar hat und lässt seine Frau entscheiden und sie schickt die Sklavin in die Wüste. Also nur mal so, heute liegen die Dinge von Familie und so ganz anders als damals. Ja? Also wenn ich das so höre, das ist nicht eine Schablone, wie wir es heute leben sollen, ne? Sondern ich sag mal nur, das ist 2000 Jahre vor Christus. Ja? Also das ist lange her, die Dinge haben sich geändert. Ich sage das nur so, man kann sich ja wirklich da ein bisschen angepikst fühlen und denkt sich, hey, wie liegen denn die Sklavin und naja, gut. Aber ihr habt verstanden, es geht hier um eine Konstellation, die zerschmettert wird und wo Menschen falsche Entscheidungen treffen und nicht Verantwortung übernehmen. Und dann landet eine Schwangere alleine in der Wüste, soll sie doch sterben oder ist mir auch total egal. Ja, das sind vielleicht die Gedanken von Sarah. Aber diese schreiende Ungerechtigkeit, die geht an Gott nicht vorbei. Wo Menschen miteinander nicht mehr in einen lebensbejahenden Kontakt treten, da setzt Gottes Eifer aber richtig knallhart ein. Das heißt aber auch, wo du in Not gerätst, dort ist Gott am meisten zu erwarten, weil sein Eifer dort einsetzt. So kommt es dann, ein Bote Gottes findet die Sklavin Hagar im Nirgendwo und sagt ihr eine Zukunft zu. Er sagt der Schwangeren, die möglicherweise kurz vorm Verdursten ist in der Wüste, du wirst einen Sohn haben, also du wirst dieses Kind zur Welt bringen und er wird zu einem großen Volk werden. Wie es so manchmal in der Bibel ist, es wird so unvermittelt zack, zack, zack berichtet. Hagar sagt diesen Satz, wow, du bist ein Gott, der mich sieht. Gott begegnet Hagar, die jede Zukunft verloren hatte, die ihr weggenommen wurde. Aber Gott begegnet dieser Frau. Vielleicht gehst du im Glauben auch gerade durch die Wüste. Aber ich will dir sagen, an dieser Stelle soll die Gewissheit leuchten, dass Gott dich trotzdem sieht. Wir wissen nicht mal, ob Gott damals die Hagar hat rufen hören. Ja, wo bist du, Gott? Können wir gar nicht sagen, steht nicht da. Sie ist halt da gewesen. Wir kennen nur diese plötzliche Begegnung, die dadurch zustande kommt, dass Gott diese Verstoßene offenbar sucht und findet. Gott tritt in Resonanz mit Hagar. Das macht der. Und das ist die wichtige Beobachtung an dieser Stelle. Gott sucht, was verloren ist. Wenn du dir verloren vorkommst mit deinem kleinen bisschen Restglauben, dann heißt das nicht, dass Gott weg ist, sondern dass du gerade durch die Wüste gehst. Und wie geht es weiter in der Zukunft? Gibt es dort nach der Wüste noch Glauben? Gibt es überhaupt einen Rand der Wüste, über den ich irgendwann hinaustrete? Gibt es vielleicht sogar erneuerten Glauben? Und nur mal so, um auf uns zurückzukommen, spielt die Gottesdienstgemeinde oder die Gemeinde auch eine Rolle dabei? Naja, ich denke, wir als Gemeinde sind ein Resonanzraum, der für Verlorene, die in der Wüste sind, auch ein Resonanzraum bleiben muss. Wir sollten uns in Gottes Resonanzraum nicht gegenseitig zum Hindernis werden, sondern zum Türöffner. Seid euch gegenseitig Menschen, die sich dazu aufbauen und gegenseitig dazu verhelfen, dass wir alle mit Gott in Kontakt treten können, immer wieder neu. Und dann kann nämlich, wenn jemand durch die Wüste geht, durch die Glaubenswüste, dann kann auch eine persönliche Dürreperiode des Glaubens gut ertragen werden. Im Gegensatz dazu hatte Hagar nur noch den Tod vor Augen. Keine Rettung, kein Leben in Sicht. Jede Zukunft war für sie unmöglich gemacht worden, aber Gott sieht sie. Sie wird in der Wüste gefunden, so ganz weggejagt von ihrem Platz. Und dann kommt so ein Knick in der Geschichte, wo ich denke, okay, der Bote Gottes stellt ihr eine Aufgabe, die ganz schön bitter wirkt. Sie soll zurück in die Familie, aus der sie verstoßen wurde, und geduldig weitermachen, aushalten. Ja? Also nicht irgendwie so, wie wir es von den anderen spannenden Stellen kennen, geh doch in die nächste Stadt, da wartet eine Hure, die hat Essen für dich und der Topf wird nie leer oder so. Ja? Könnte man doch auch sagen, so, jemand anders wird sich um dich kümmern und wird dir verhelfen. Nee, also das ist, ich finde es bitter. So, ja? Geh zurück dahin, wo du herkommst, und sieh zu, wie die mit dir umgehen. Also ist schon kaum zu fassen, was Gott dieser Sklavin zumutet. Aber offenbar hat doch Gott eine Zukunft im Sinn für sie. Und vielleicht war das so ihre Hilfe, ihre Stärke in dem Moment, dass sie sagte, na gut, wenn Gott sagt, ich soll dahin, gut, er hat mich gefunden, er sieht mich, okay, gut, dann gehe ich dahin. Vielleicht war das ihr Anker so. Erstaunlicherweise ist es gerade in der Wüste des Glaubenslebens der ein ähnlicher Ruf, der an dich rausgeht. Geh erstmal weiter durch die Wüste, du wirst rauskommen, aber es geht weiter. Und Glaube wird anders werden, Glaube wird erneuert werden nach der Wüste. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Und überhaupt, dass Glaube erneuert wird, anders wird, sich weiterentwickelt, so will ich es mal nennen, ist fast immer ein Geschehen der Wüste gewesen, so wie ich das gelernt habe oder erfahren habe. Wir geraten in die Wüste, so ist das. Aber Gott findet uns wieder und führt uns zurück an die frischen Quellen, die wir brauchen und von denen wir gekommen sind. Aus dieser Wüste wieder rauszugehen, das kann uns echt Schwierigkeiten machen. Dass sich der Glaube verändern wird, das kann uns Angst machen. Kann uns sogar unmöglich erscheinen, je nachdem, was so in der Wüste in uns vertrocknet ist. Manchmal verändert sich das Leben und damit auch der Glaube so stark, dass ein Betreten der alten Wege, von denen wir gekommen sind, unmöglich wird. Allerdings ist natürlich in der Wüste zu bleiben auch kein Weg. Aber Gott schenkt ein Weitergehen, er schenkt ein Wachstum, er schenkt Entwicklung. Du kommst dann nicht genauso an deinen Ausgangspunkt zurück, wie du gegangen bist. Du kommst verändert zurück. Und zwar mit einer neuen Zukunft. Mit neuen Ansichten und neuen Aussichten. Und lange bevor wir an diesem Punkt sind, dass wir mit erneuertem Glauben aus der Wüste raus sind, da kommt Gott uns schon zuvor. Er kommt uns schon in der Wüste zuvor. Ich will das nochmal betonen, weil es so wichtig ist, das zu sich klar zu machen, dass es schon in der Wüste Gottes Ja steht. Der Satz, du bist ein Gott, der mich sieht, der fällt schon mitten in der Wüste und nämlich dort, wo wir die Gottesbegegnung am dringendsten brauchen. Und dann spricht aus dieser Hagar eine ganz tiefe Gotteserkenntnis, die bereits im Verzweifeln besteht. Nicht erst am Ende, nachdem alles überstanden ist, schon im Verzweifeln, du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist nicht nur eine wahre Aussage, ne? Also wie Birte vorhin schon gesagt hat, ich sehe dich, ist tiefer als ich kann dich optisch erfassen. Das ist nicht nur eine wahre Aussage, sondern es ist eine Namensgebung an diesen Gott. Gott gibt sich später nochmal andere Namen und andere Menschen haben Gott auch andere Namen gegeben, andere Bedeutungen beigemessen, aber sie charakterisiert Gott so. Du siehst mich ganz tief. Sie erfährt, dass Gott mit ihr in Resonanz getreten ist. Sie erfuhr Gott als den, der sie gesucht und gefunden hat und sie auch neu beleben wird. Das steht ihr vor Augen. Heute geraten wir immer noch in viele, viele Nöte. Aber sei dir gewiss, Gott hört nicht auf, dich zu sehen und er nimmt seinen Blick nicht von dir. Gott schenkt dir eine Zukunft in seiner Gegenwart. Egal, ob die anders aussehen wird als vorher, aber sie wird hoffnungsvoll. Möge Gott dir in 2023 so begegnen, wie er Hagar begegnet ist. Amen.